Möchte man das Team da hinten bitten, was aufzublenden? Die erste Bibelstelle. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und ein gewisses Weib mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesus niedersetzte und seinen Worten zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen. Sage ihr nun, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, welches nicht von ihr genommen werden wird. Also, sicherlich kennen alle diese Geschichte und auch die anderen Geschichten von der Maria und von der Martha und vom Lazarus. Und es war ja in der Zeit eigentlich schon unüblich, dass eine Frau einen Mann eingeladen hat sozusagen und dass er nur eine andere zu seinen Füßen sitzt und ihm zuhört und Jesus eine Frau lehrt überhaupt, war das ja schon was ganz Besonderes. Aber Jesus hat immer wieder Grenzen einfach gesprengt von dem, was damals üblich war und auch was bei uns Menschen in Gedanken üblich ist. Jesus, das wissen wir, ist ihrer Familie allgemein sehr nahe gestanden. Er hat den Bruder Lazarus auferweckt und Maria hat einmal praktisch dieses Salböl als ganz kostbarer Narde zu Füßen gelegt und ihm gesalbt. Das hat einen Haufen Geld gekostet. Das hat der Judas nachher ihr negativ angerechnet. Ich meine, mit den Marias in der Bibel, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt schon versucht, dass ich da keinen Fehler mache. Da gibt es ja die Maria, die Mutter des Herrn, dann gibt es die Maria von Magdala und die Maria von, ich glaube, von Tiberias und von nur irgendwo und dann die Maria, die Schwester von der Martha oder die Schwester von Lazarus und dann gibt es nur die Maria, die den Sprüchen 31 nacheifert, aber die kennen nur die ganz Bibelfesten. Kennt ihr ja nicht, gell? Mit der bin ich 23 Jahre verheiratet. Also, ihr Bibelfesten, keine Sorge, braucht ihr nicht finden. Sowohl Martha als auch Maria haben an Jesus geglaubt, wie es um die Auferstehung vom Bruder Lazarus gegangen ist. Obwohl man eigentlich, sagen wir es, so ganz glaubt, ich habe das jetzt einigermaßen nachgelesen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Martha das wirklich so glaubt hat, wie sie es gesagt hat. Möchtest du mal das zweite aufblenden? Nämlich Jesus hat einmal zur Martha gesagt, es ist auch um das völlige Arbeiten gegangen, was sie so gemacht hat, wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, welche der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater Gott versiegelt. Das war das eine. Und das zweite war das, Nummer 3, in Johannes 11, 39 bis 40. Jesus spricht: Nehmet den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen? Das war ja so, dass praktisch die Frauen haben praktisch den Jesus gerufen und er ist gekommen, wie der Bruder gestorben war. Jesus hat sich ein bisschen Zeit lassen, das wissen wir. Und dann hat praktisch die Martha schon gesagt, sie glaubt an die Auferstehung. Zuerst hat sie mal gemeint, überhaupt an die Auferstehung. Und sie hat dann auch geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und der Heiland. Aber irgendwie war sie sich doch nicht sicher, oder war Jesus nicht sicher, dass die Martha das tatsächlich glaubt. Weil ansonsten, wer Jesus an dem Grab war, und der Tote war ja schon 4 Tage drin, hat dann die Schwester sozusagen gesagt, naja, er riecht schon. Das kann so rüberkommen, als wir das nicht glaubten, dass Jesus ihn jetzt tatsächlich auferwecken könnte. Und so Dinge ist einfach mit der Martha, dass sie vielleicht mehr doch auf das Arbeiten, auf das Dienen polarisiert war und nicht jetzt wirklich auf den ganz tiefen Glauben. Das mag ich jetzt mal so da stehen lassen. Ich habe auf alle Fälle so von den beiden Frauen die Martha als mehr so die Praktikerin deklariert, die einfach viel Arbeit und sicherlich das auch alles gut organisiert, natürlich schon gläubig ist, aber mehr die Praktikerin und die Maria mehr so die mit mehr Gefühl und vielleicht auch mit mehr Glauben. Vielleicht kann man da bei den zwei Frauen einen kleinen Unterschied machen. Und ich denke mir manchmal, wenn man das jetzt so sieht, wenn jetzt meine Interpretation so vielleicht richtig sein mag, dass der eine mehr so, gläubige Menschen, der eine mehr so auf das Praktische schaut und der andere mehr so auf die Glaubensentwicklung oder auf den Glauben schaut oder auf die Ausrichtung, dass vielleicht so in der Gemeinde sein kann, dass einfach Menschen, die Gemeinden sind, die gläubig sind, die sich einfach um viele praktische Dinge kümmern, das was sehr wichtig ist, und andere vielleicht mehr einen Blick haben auf geistliche Ausrichtung oder auf eine Entwicklung. So kann man vielleicht gewisse Polaritäten setzen. Aber eins ist wichtig, es gehört beides zusammen. Es ist beides wichtig, nicht das eine ist besser und das andere, sondern beides ist wichtig. Es ist einfach so, das Dienen ist gut und das Nachfolgen ist gut und das Hören ist ganz wichtig, weil die Maria, die hat gehört auf die Worte, die Jesus gesagt hat, und das ist auch bei uns wichtig. Und wenn man das nächste aufschlagen, was in Lukas 6, 46 bis 49 steht. Was heißt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Es ist ein Menschen gleich, der ein Haus baute, welcher grub und vertiefte in die Grube und den Felsen legte. Als aber die Flut kam, schlug der Strom an jenes Haus und vermochte es nicht zu erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf der Erde baute ohne Grundlage, an welches der Strom schlug und alsbald fiel es, und der Sturz jenes Hauses war groß. Also wichtig ist einfach, die Worte zu hören, aber nicht nur zum Hören, sondern auch das zum Beachten und zum Machen, den Weg zu gehen, den Jesus uns einfach hervorschreibt. Und ich möchte jetzt nicht nur tiefer in die Geschichte von Maria und Martha eindringen, sondern ich möchte einfach bei der Sache ein bisschen an uns selber denken, vor allem an das Hören und an das Tun. Eins haben wir mit den zwei Frauen gleich, das ist, dass Jesus auch uns lieb hat. Und wenn wir ihm in unser Herzen einladen, dann kommt er auch zu uns. Das ist also, da ist kein Unterschied. Aber wie ist bei uns mit dem Hören, also mit dem Hören und mit dem Tun des Wortes? In Jakobus 1,22 steht, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Ich meine, was ist das mit dem Betrügen? Wenn man jetzt meint, man hat viele Worte gehört, man hat viel von Jesus gehört und viel von der Bibel, man weiß viel, aber man setzt es in die Tat nicht um, dann ist man in einer gewissen Weise so wie aufgebläht. Man weiß viel, aber man bringt es irgendwie nicht weiter. Und ich denke, viele Christen, man, wenn ihr jetzt 25 Jahre gläubig bin und braver Christ bin, sagen wir so, dann habe ich jetzt weit über 1000 Predigten gehört. Das hört sich jetzt furchtbar voll an, aber sagen wir mal 52 Wochen, ein paar Wochen nicht da, und das mal 20 oder mal 25, dann kommen noch 1000 Predigten raus. Und so manche hat dann noch Bücher gelesen, CDs gehört und vieles in der Bibel gelesen. Und ich denke, am Herrn wäre es uns eigentlich nicht wirklich fein. Aber es kann leicht sein, dass wir manchmal vielleicht nur so halbwegs gekehrt haben oder andere Sachen im Gedanken gehabt haben oder vielleicht im Gedächtnis ein bisschen ein Problem haben. Manches verwässert ein bisschen. Ja. Im Gemeindlichen kann es auch so sein, dass sich jemand so entwickelt hat, dass er wohl dienen mag, aber dass er nicht unbedingt weitergehen mag, im Wort nicht weitergehen mag, sondern irgendwann mal vor irgendwelchen Jahren einen gewissen Status erreicht hat und auf dem Status, da steht er, das macht er brav und das ist ganz toll, aber er wächst nicht mehr weiter und er merkt es vielleicht nicht, vor lauter Dienen, vor lauter Arbeiten vielleicht. Ich meine, es gibt einen Spruch, der ist nicht aus der Bibel, sondern der ist weltlich, man sagt manchmal zu irgendjemandem, der hat die Arbeit nicht erfunden. Das heißt so viel, als wir der ist nicht sehr fleißig und er hat zwar linke Hände, das heißt, er kann nicht recht wirklich arbeiten. Und die Frage ist das, es geht halt ein bisschen ums Arbeiten, ums Dienen, ums Arbeiten. Wer hat eigentlich die Arbeit erfunden? Seit wann arbeiten die Menschen überhaupt? Vielleicht blenden wir das nächste auf. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deines Weibes gehört und gegessen hast von dem Baume, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. und Dorn und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von dir bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staube wirst du zurückkehren. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass seit dieser Zeit, seit Adam und Eva da einfach der Schlange nachgegeben haben sozusagen, da mag man jetzt sagen, in die Eheabende oder Kurse kommt es manchmal so raus, ob jetzt der Mann mehr schuld oder die Frau mehr schuld, der Mann auf die Frau kehrt, hätte er nicht machen sollen. Jeder sagt, nein, das machen wir nicht. Aber eigentlich ist jeder schuld, da kann ich jetzt heute nicht drauf eingehen, weil das Thema, das darf mich so tief einziehen, dass ich heute nicht fertig werden darf. Aber Tatsache ist das, es ist einfach passiert, es war einfach mit Paradies sozusagen vorbei und die Menschen haben das Arbeiten anfangen müssen und zwar im Schweiße des Angesichts sollten sie ihr Brot essen. Naja, da kann man jetzt raushören, dass Gott die Menschen aus dem Paradies vertrieben hat und seitdem sind die Menschen auf sich selber gestellt und sie müssen kämpfen. Alles mühsame Arbeiten. Und das mühsame Arbeiten, ich meine, das ist für jeden was anderes. Für einen Bauern ist das, für einen Landwirt ist das viel Arbeit. Risikofaktoren wie Wetter, Tiere, Natur dabei. Für eine Krankenschwester, Schichtdienst, viel Elend ansehen, viel Leiden sehen. Dafür vielleicht auch noch wenig Geld kriegen. Ein Manager, hört sich so gut immer an, Manager, hat einen Druck von oben, von unten, von hinten und von vorn, muss ständig Zahlen erfüllen, ist ständig unter Strom. Ein Zimmermann, viel Regen, Sonne ausgesetzt, eine schwere Arbeit. Für einen Beamten, fällt mir jetzt spontan gerade nichts ein. Für einen Kaufmann, für einen Kaufmann muss ich sagen, das ist mehr so meine Branche. Also, ist jetzt nicht für mich, aber ich habe mal jetzt jemanden getroffen, das ist ein junger Kaufmann, der ist für so eine Firma unterwegs und muss irgendwelche Industrieprodukte verkaufen. Der fährt von Haus zu Haus, der wird minutiös überwacht. Das heißt praktisch alles per Computer, der gibt ein Datum, da hingefahren, Kilometer, Koordinaten eingeben, dieses und jenes. Muss am Tag so und so viele Kundschaften anfahren, muss so und so viel Umsatz bringen. Das Verhältnis von Fixum zu Lohn ist 20 zu 80. Das heißt praktisch 20% hat er fix und den Rest kann er sich selber praktisch verdienen. So fangen oftmals junge Leute im Verkauf, im Vertrieb heute an. Und was bei diesem Mann nur ganz eigenartig ist, da hängt das Auto vom Umsatz ab. Das heißt praktisch, er fängt mit einem Opel Astra an, das ist ein relatives Standardauto. Und wenn er einen gewissen Umsatz erreicht, dann kriegt er einen Passat. Und wenn er ganz toll ist, dann kriegt er einen Audi A4. Das ist praktisch das Höchste der Gefühle. Naja, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen nachdenken über diese Sache, wenn es um die Mühen geht. Aber diese Mühen der Arbeit, die hat es zu jeder Zeit gegeben. Sie waren zwar unterschiedlich, aber sie waren immer da. Denkt man ans Altertum, denkt man, da hat es Sklaven gegeben. Im Mittelalter hat es Leibeigene gegeben. Dann hat es Kriegszeiten gegeben, da hat es gar nichts gegeben, außer Katastrophe und Chaos. Hungersnöte haben über die Länder gezogen und ziehen Heiden über die Länder. Die Menschen werden oft ausgebeutet. In der industriellen Revolution, da haben wir die Menschen überhaupt nicht mehr geachtet. Ich meine, ich persönlich weiß bestens um diese Dinge und neige von meiner Natur dazu, das so zum sehen. Und dennoch stimmt es nicht. Es ist dennoch nicht alles unsere Mühe. Der Titel von meiner Predigt heißt heute, die Gnade im Schweiße deines Angesichts. Das heißt praktisch, das mit dem Arbeiten müssen, mit dem von Haus zu Haus fahren oder in der Hitze als Zimmerer oder als Bauer zum Arbeiten müssen, das ist in Ordnung, aber es ist das nicht alles. Es ist das überhaupt nicht alles, es ist die Gnade. Und die Gnade ist eigentlich schon ganz lang da. Ich denke, die Gnade ist schon immer da, seit es Gott gibt, weil er die Gnade in sich hat. Aber auch was biblisch anbelangt, was ich jetzt gefunden habe, wenn es mit der Gnade eigentlich angefangen hat, das ist der nächste Vers, der ist gleich hinten noch. Und Jahwe, Gott machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fell und bekleidete sie. Ich meine, die zwei haben ja nach dem sogenannten Sündenfall gemerkt, dass sie nackt waren. Und Gott hat sie jetzt nicht in dem Steh lassen. Ich meine, durch das hat er sich aber erinnert an diese Sache, durch das, dass er sie ausgestattet hat. Aber er war auf alle Fälle da. Er hat sie nicht in dem lassen, was sie waren. Oder gleich bei dem Nächsten. Die Gnade. Was wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Das heißt, die Gnade ist einfach für jeden da. Ja, Gott hat die Menschen aus Eden vertrieben. Und wisst ihr, was da nur Gnade war? Man kann sicher alle wissen. Aber er hat sie vertrieben und das Herz ist so böse. Jetzt haben sie einmal was gemacht, jetzt hat er es rausgeschmissen sozusagen. Aber er hat sie eigentlich bewahrt. Er hat sie bewahrt, dass sie auch noch vom zweiten Baum essen, vom Baum des Lebens. Wenn sie da auch noch gegessen hätten, dann wären sie ewig in dem Status blieben, was sie jetzt waren. Sie hätten sozusagen gar keinen Scheiß mehr gehabt auf Jesus und auf Gott zuzugehen. Es hört sich wirklich vielleicht komisch an, aber auch das ist Gnade. Und dann geht es weiter mit dem Kain. Ich meine, das war der Bruder, das war das Nächste. Ihr wisst, was er gemacht hat. Ihr wisst, dass er seinen Bruder umgebracht hat, weil er das falsche Opfer gebracht hat, weil er von Gott nicht anerkannt war und dieses und jenes. Aber Gott hat ihn dennoch geschützt, weil er gesagt hat, er konnte die Last nicht tragen. Die Menschen werden ihn sofort umbringen. Und so hat Gott ihm praktisch das Kains Mal gegeben, dass er geschützt ist. Sogar er hat der Käufer. Und wenn ich jetzt gewusst hätte, was der Gerhard heute gesagt hat, dann hätte ich mir gestern ein bisschen Arbeit sparen können. Ja, das war wirklich, war begeistert von dem. Ich meine, du hast im Straßenverkehr, wie schnell passiert es, da mag kein böser Vorsatz, sicher kein böser Vorsatz da sein, aber dass man einen Mopedfahrer ausdruckt, das kann heute jedem passieren, da braucht sich keiner was Dinge dabei. Das kann jedem passieren. Und man muss praktisch für seine Schuld einstehen vor dem Gericht. Und wenn du jetzt sagst, so wie du hast das jetzt nicht verdient, die hätten da die 4 Wochen nehmen können, sozusagen. Aber aus Gnade hat jemand anders gehandelt, wie die Gründe auch wirklich waren, und du brauchst das nicht. Und das finde ich einfach das mit der Gnade. Man kann auf die Gnade hoffen, aber man kann es nicht berechnen. Naja, so gut weiß ich, wie es mit der Arbeit ist, dass man sein Brot überhaupt essen kann, auch wenn es mühsam ist. Wichtig ist, dass man es überhaupt hat. Ich meine, der schon mal arbeitslos gewesen ist, der weiß eigentlich, was das bedeutet. Aber auch da sind wir nicht allein. Auch da sind wir nicht auf uns selber angewiesen, sondern immer wieder gibt es Dinge, wo es heißt, ganz toll irgendwie gelaufen. Man hat wieder Arbeit gefunden. Oder man hat sogar ein bisschen Arbeit gefunden wie vorher. Auch das ist Gnade. Man hat es nicht in der Hand, diese Dinge. In unserer Zeit scheint es so zu sein, dass immer mehr von uns verlangt wird. So empfinden zumindest die meisten Menschen mehr Engagement, immer mehr Zeit. Obwohl die Technik eigentlich viele Arbeiten, die einfach sind von uns, wegnimmt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich meine, vielleicht ist es ein Gefühl, wenn uns die Technik 1 Stunde am Tag wegnimmt, dass wir 70 Minuten mehr von uns erwartet. Das heißt praktisch, dass wir zwar irgendwas einsparen, aber irgendwie wird es doch ein mehr. Manchmal ist es so, als würde man dann in einem Hamsterrad läuft, wo sozusagen, je schneller das man läuft, desto schneller dran sie sind. Ich denke da oft an die E-Mails, wo man kriegt, manchmal am Tag, keine Ahnung, manche Leute kriegen 50, 60 E-Mails oder nur mehr. Die nur zu bewältigen, brauchen manchmal schon einen ganzen Tag. Und wenn man jetzt an den Verkäufer denkt, wo ich euch zuerst erzählt habe, der mit den unterschiedlichen Auto, wenn bei dem als Geschäft nicht läuft, dann ist es nicht nur so, dass er weniger Geld kriegt, sondern seine Nachbarn, seine Freunde, alle wissen, was geschlagen hat, wenn er von einem Astra daherkommt. Oder wenn er statt einem Audi jetzt auf einmal mit einem Passat daherkommt. Das ist ein schönes Auto, aber dennoch. Die Leute wissen, dass das Geschäft nicht so gut läuft. Aber ich sage euch, es gibt noch ganz was anderes in der Mühe der Arbeit. Es ist wirklich die Gnade des Herrn, die es einfach heute noch gibt. Es ist immer die Gnade. Ich gehöre zu den Menschen, die daran glauben, dass bei Gott nicht alles von selber geht. Dass man nicht die Brodner Tauben finden in der Luft, die rumfliegen, sondern, und dass Gott uns alles Schwierige abnimmt, sondern, dass wir uns wohl engagieren müssen, aber dass wir auf die Gnade hoffen und vertrauen dürfen, obwohl wir nicht wissen, wann die Gnade kommt. Der Gerhard hat auch nicht gewusst, das wird so, sondern er hat es gehofft, es ist dafür gebetet worden und es ist eingetreten. Ja, wer im Verkauf, im Vertrieb, ich meine, das muss ich jetzt nur mal sagen, jemand, der Franz, verzeiht viel von der Landwirtschaft, ich verzeihe mehr vom Verkauf. Wer da drin ist, und es sind doch einige, der hat sein Brot verdient, der weiß, wie mühsam das oft ist, einen neuen Auftrag zu kommen, wohl einen neuen Kunden, der eine gute Marge verdienen kann, wenn man so schön sagt, und der auch noch zuverlässig ist und der auch noch über Jahre vielleicht noch bleibt, das Idealbild, guter Kunde, der verkauft, das einplant und über Jahre treu ist und nicht nach die Preise fragt und ab und zu eine Preiserhöhung akzeptiert. Aber Wie oft muss man da rumsuchen? Wie oft muss man auf Messen rumlaufen? Wie oft muss man Angebote machen? Wie oft muss man dieses und jenes machen? Es ist mühevoll, bis wirklich mal ein neues Geschäft kommt. Und manchmal kommen sich Dinge, so wie der junge Mann, der von Haus zu Haus fährt, am Tag vielleicht 10, 15 Kunden auffährt. Wie mühevoll ist das? Und es gibt aber andere Dinge. Ich erzähle eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Ich war mal in Spanien unterwegs, mit meinem Dolmetscher und Berater auf einer Messe. Und die Zeit war so ein bisschen ruhig, wir sind so durch die Messenhallen gegangen. Dann sehe ich einen Stand, denke ich mir, die Produkte, die der dort hat, sauteine Produkte. Wenn der das verkaufen kann in dem Land, dann kann der ein Produkt von uns auch verkaufen. Und habe zu meinem Berater gesagt, da gehen wir hin. Mit dem sprechen wir auch. Ich sage, kannst du vergessen, das wird überhaupt nichts. Dann sage ich, da gehen wir hin. Dann waren wir dort, war der Verkäufer dort und hat gerade Erdnüsse gegessen. Und nicht gescheit reden können. Dann sagt er, naja, diese Produkte, die sie mir anbietet, brauche ich nicht. Die haben nicht unser Programm, nicht auf dem Stand, die kann nichts. Aber gerade kürzlich hat mir mein Chef erzählt, er hat eine Nische gefunden, da werden diese Produkte gebraucht und ich habe keinen Lieferanten, auf den ich verlassen kann. Ich rufe ihn sofort an. Und ich sage euch eins, die Messe an sich war ein Riesenaufwand, hat ein Haufen Geld gekostet. Es war nicht wirklich ein Erfolg, aber dieser eine Kontakt, der war wirklich gut und der hat uns jahrelang total gute Aufträge beschert. Und ein anderes Mal habe ich in der Zeitung gelesen oder in den Nachrichten gesehen, dass ein gewisses Land im Norden so viel Geld, so viel Steuereinnahmen hat, dass sie nicht wissen, was Geld hinbringen sollen. Also, das geht jetzt ein bisschen lustig aus. Sie haben schon irgendwie unterbracht, das Geld, aber man denkt, in dem Land musst du aktiv werden. Und haben mir eine Firma rausgesucht, wo ich mein Gefühl gehabt habe, da könnte man vielleicht ein Geschäft machen. Und habe die angerufen und dann ist ein Ansprechpartner, ist ja ein Glück, dass in einer großen Firma sterben, den richtigen findest, du kannst ja bei 5 Abteilungen kollidieren. Und dann sagt er heute halt inne, dass sie mich jetzt anrufen, ich war weit fremd, der Firma nie was zum Tag, aber eigentlich ein Wettbewerbsunternehmen. Und dann sagt er, wir hatten solche Produkte im Programm und haben die gut verkauft, gute Kundschaft, aber aus sicherheitstechnischen Gründen hat die Geschäftsleitung entschieden, das Produkt abzustoßen. Und sie stehen da und haben keine Lieferanten mehr. Da offene Tür eingelaufen, sozusagen. Da haben wir jahrelang gute Geschäfte gemacht. Aber wisst ihr, da könnt ihr mir jetzt vielleicht auf die Schulter klopfen und kannst sagen, Mensch Hans, du bist der Kerle, du hast einen Blick für diese Dinge. Aber zu lange bin ich im Geschäft und zu lange mit dem Herrn unterwegs, dass ich nicht wüsste, dass alles reine Gnade ist. Dass man wirklich dem Herrn gegenüber demütig sei, darf. Sag nicht muss, sondern darf. Weil zu erfahren, was Gott für Dinge machen kann, er muss nicht machen, aber er kann es machen, das ist wirklich eine Sache, wo man im Laufe der Zeit immer mehr merkt, Gott ist dahinter und es ist reine Gnade. Die Dinge, die gelingen, sind echt reine Gnade. In Johannes 1, 16 steht, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Das ist einfach mein Thema heute. Als nächstes möchte ich auf den Erfolg und Stolz schauen. Denn es gibt ja Menschen, die haben einfach Erfolg. Die packen irgendwo so und es gelingt. Und ich glaube, dass Gott diese Menschen aufpassen müssen, dass sie nicht stolz werden. Dass einer der Stolz nicht zur Falle wird. Und dass Gottes Gnade nicht brauchen. Ich meine, wenn jemand jahrelang immer viel Erfolg hat und die Zahlen stimmen immer und der Erfolg passt immer, schon gefährlich. Und ich glaube, der Stolz ist ganz was Heimtückisches. Und wir müssen unser Herz schon ab und zu prüfen, vor allem wenn es uns gut geht, ob wir nicht stolz geworden sind. Und das rechtzeitig zu erkennen, ob stolz ist oder nicht, auch das ist Gnade. Das nächste Herrn Götzen, ich meine, unser Gott hat in der Bibel in den 10 Gebote, das ist festgeschrieben, dass wir keine Götzen dienen sollen. Aber wann ist eine Arbeit der Götze? Im Schweizer des Angesichts müssen wir unser Brot verdienen. Und da kann es schon passieren, dass durch viel Mühe keine Zeit mehr für andere Dinge bleibt, für Zeit für keine Gedanken, für die Frau nicht mehr, für die Familie nicht mehr, für die Gemeinde nicht mehr, für vieles einfach nicht mehr. Oder der Erfolg, der uns einfach zeigt, dass wir in der Arbeit ein Selbstbewusstsein haben, eine Anerkennung kriegen, auch der kann uns wegführen, auch von Gott. Und der Erfolg, der gibt uns Ansehen bei anderen Menschen. Wisst ihr, wenn jemand so richtig erfolgreich ist, der braucht nichts sagen. Der braucht nicht sagen, dass er erfolgreich ist. Das sieht man und das kennt man. Und beides kann zur Folge haben, das viele Engagement oder auch das, dass einem zu gut geht, kann beides zur Folge haben, dass man einfach wirklich auf den Ausgleich nicht mehr kommt, dass man auf die Familie nicht mehr so schaut und dass man auf Gott nicht mehr so schaut. Also manche Menschen sind da wirklich so erfolgreich, die kaufen nur Haus um das andere. Manche mag es direkt ein bisschen neidisch werden. Aber Gott warnt davor in der nächsten Bibelstelle. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, wenn Gott merkt, dass in unsere Gedanken irgendwas an erster Stelle steht, das was nicht er ist, das mag er nicht, aber nicht, weil es ihm seine Sache ist, sondern weil er weiß, was bei uns dazu führt. Mein Schwiegervater hat aber gesagt, wenn du der Freitag an der Arbeit hast, dann kannst du die ganze Woche einen schönen Tag machen. Und irgendwie finde ich, hat er recht gehabt. Denn was hilft, wenn du keine Freude hast, hast du jeden Tag einen Ärger und einen Stress und bleibt auch nichts anderes über. Und der Schwiegervater hat eine Freude an der Arbeit gehabt. Aber die Frage ist dabei, wo bleibt der Sonntag? Sonntag auch noch arbeiten, das ist natürlich das Gefährliche. Und auch das sagt Gott beim nächsten, der nächsten Bibelstelle dazu. Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. Ich meine, Sabbat und Sonntag, da gibt es jetzt gewisse, kann man jetzt wieder darüber diskutieren, aber was ist es eigentlich? Ein freier Tag. Es ist ein Tag, den Gott in der Bibel festgelegt hat, bei den 10 Gebote, bei den wirklichen Grundlagen. Und den hat er nicht festgelegt, um uns Menschen zu ärgern, damit wir am Sonntag nicht arbeiten dürfen. Weil wisst ihr, wenn du auf eine Messe gehst oder eine Geschäftsreise vorbereitest oder irgend sowas ähnliches, ist ständig der Sonntag in Gefahr. Einfach, entweder ist da was los, dann musst du heutzutage dabei sein, kannst du nicht mehr aufpassen auf den Sonntag, oder du musst dich vorbereiten, vielleicht schon eher fortfliegen oder sonst irgendwas, ist der Sonntag immer in Gefahr. Ich habe da Gott sei Dank meine Familie, die dann sagen, du Papa, heute ist Sonntag. Ich meine, warum Gott das gemacht hat, nicht um uns zu schikanieren, sondern damit die Menschen einfach eine feste Zeit einplanen können, dass Zeit für Gemeinschaft mit ihm haben, untereinander, einfach einen Gottesdienst feiern können. Und das andere ist, auch Zeit, um sich auszuruhen, sozusagen, auf sich zum Schauen. Und alles das, weil Gott es so gemacht hat, auch das ist Gnade, er gibt uns Wegweisung. Weil wir Menschen neigen dazu, es ist heutzutage bis 8 Uhr offen, in Amerika ist rund um die Uhr offen, man kann immer einkaufen. Es ist ja immer so, die Leute sind immer von dem belastet, sie müssen immer dabei sein. Naja, und für alle Dinge, die ich heute anspreche, möchte ich einfach sagen, dass ich da Erfahrung in dem habe und dass ich verstanden habe, warum sich Gott das gedacht hat und warum das sein Wille ist. Meine Eltern zum Beispiel waren fleißige Bauersleute. Mein Vater ist neben mir in die Arbeit gegangen und die haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet, aber der Sonntag war heilig. Das heißt, meine Mutter hat immer davon geträumt, dass am Sonntag schnell fertig werden, dass Nachmittag ein paar Stunden Zeit hat zum Rasten. Das war ihr ganz wichtig. Naja, heutzutage scheint es viel einfacher zu sein, aber leider stimmt es nicht. Denn in der heutigen Gesellschaft wird von den Menschen verlangt, flexibel zu sein. Flexibel, das hört sich ganz toll an. Wochenenden und auch Sonntag sollen für den Arbeitsprozess frei gemacht werden, zur Verfügung stehen. Man spricht heutzutage nicht mehr von Arbeitskräften, sondern von Human Resources. Das heißt so früher, als wir, das hört sich gut an, gell? Human Resources, aber das heißt, die Arbeitskraft ist sowas wie ein Rohstoff, wie eine Infrastruktureinrichtung, wie ein Gleisanschluss, eine gute Autobahnverbindung und ein schneller Internetanschluss. Ich will manche Dinge sagen, ich sage es ein bisschen schwarz-weiß, muss ein bisschen aufpassen. Aber sagen wir, es geht so in die Richtung, dass einfach die Menschen müssen immer verfügbar sein, Männer und Frauen, Tag und Nacht, sie müssen freizügig sein, heute da, morgen da, übermorgen ganz woanders. Es ist gar nicht so einfach. Aber Gott sei Dank ist es nicht überall so. Gottes Plan ist anders, aber das ist Menschenplan. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schlecht an, aber es gibt auch noch was anderes, es gibt die Gnade. Es gibt einfach die Gnade von unserem Herrn, die uns die Möglichkeit gibt, so wie heute haben viele Leute da, einen Gottesdienst zu gehen. Scheinbar müssen doch nicht alle Krankenschwestern heute arbeiten und alle Geschäftsleute sind sicher auch nicht unterwegs, obwohl manche abgehen, die haben vielleicht unterwegs. Aber vielleicht haben sie nächste Woche wieder Zeit. Am Sonntag kann man auftanken, man kann einfach nach dem Gesetz Gottes sinnen, man kann sie zusammen tun, man kann Gemeinschaft bilden, man kann natürlich einen Gottesdienst gehen, man kann sie wieder aufbauen und nach Gott ausrichten. Die Frage ist natürlich, ist uns das wirklich auch bewusst? Nutzen wir diese Chance überhaupt, die wir haben? Es ist schon eine Gnade zum Erkennen, dass Gott für uns ist, dass seine Vorschrift und sein Wort für uns gemacht haben, zum Schutz, nicht um uns zu ärgern. Und dass wir auf sein Eingreifen hoffen dürfen. Vielleicht ist unser Problem, dass wir Gott oftmals nicht an erster Stelle stehen und nicht auf seine Gnade vertrauen. Man spricht halt oft von Burnout. Mittlerweile ist es so, dass nicht mehr die körperlichen Krankheiten so die Leute vom Arbeitsprozess rausziehen und die vielen Krankheitstage bringen, sondern dass einfach ausgebrannt sind. Oftmals werden Menschen gemobbt, Menschen werden überlastet, Menschen sehen sie einfach nicht mehr draus. Menschen drohen auszubrennen oder brennen tatsächlich aus. Es sind sehr hohe Anforderungen gestellt und sie sind überfordert und kriegen oftmals langanhaltende Krankheiten, Gesundheitsschäden. Man sagt jedoch, es war nicht nur die Arbeit und das private Engagement, sondern es war das, dass sie die Menschen nicht mehr sehen, was vor ihnen ist, dass die Berge zu groß sind, über die wir steigen müssen. Es ist einfach zu viel, dass es den Menschen zu viel ist. Und gerade in der Sache stehe ich auch nicht vor euch und in Ruhe und Überlegenheit über das zu sprechen, sondern ich weiß, wie das ist. Wenn einem was zu viel wird. Und ich glaube aber auch, dass wenn jetzt heutzutage jemand in der Arbeit viel macht und in der Freizeit und Familie und Gemeinde nur engagiert ist und ist er dann vom Ausbrennen gefährdet, kann es leicht passieren, dass so mancher sagt, naja, das hätte ich ja mehr gleich sagen können. Der hat es einfach überzogen, der hat einfach zu viel gemacht, der hat nicht auf sich geschaut, jetzt hat er den Salat. Oder es kann auch sein, dass sich jemand einen Gedanken macht und sagt, so dumm bin ich nicht, ich schaue besser auf mich und diene jetzt nicht für andere, zieht nicht für andere ein. Dabei habe ich erfahren, dass es einfach wichtig ist, sich auf den Herrn zu stützen, versuche ihm nachzufolgen, das Wort, seine Vorschläge und Ratschläge auch zu nehmen. Es gibt einen anderen Weg. Die Gnade Gottes ist zwar nicht berechenbar, aber sie ist erfahrbar. Es ist einige Jahre her und wir haben damals Jesus kennengelernt und wir haben in viel Eigenleistung ein Haus gebaut. Jedes Jahr ein Kind gekriegt, das war meine Frau, dank fehlender Gleichberechtigung sozusagen. Man war mit einigen Gemeindediensten gesegnet. Und dann habe ich noch angefangen, in der Gemeinde Jugendarbeit zu machen. Neben der Arbeit, neben die kleinen Kinder, neben Fertigbau vom Haus, Garage, Garten, Terrassen, alles fertig machen. Ich war mit den Jugendlichen unterwegs, die meisten habe ich noch abgeholt. Wir sind auf den Berg gegangen, haben Jugendstunde gehabt und sind einmal nach Recklinghausen gefahren auf so ein Jugendfestival. Da waren 6.000 junge Leute dort, das war ganz toll nachher. Aber ehrlich gesagt, vorher, ich war dermaßen fertig, ich war fixenfertig. Der Toni hat mir seinen Mitsubishi-Bus seiner Zeit geliehen. Da habe ich voll gemacht mit den jungen Leuten dann am nächsten Tag. Und ich habe die Nacht überhaupt nicht geschlafen, ich war wirklich am Rande. In der frühen Morgengrauen hat der Wecker geleitet und Maria war sich auf den Wecker hinter die Kauder an die Wand. Der Wecker ist komplett zerbolzen, ich war so am Ende, ich wollte überhaupt nicht fahren. Aber ich habe mir es einfach vorgenommen. Dennoch bin ich gefahren, 650 Kilometer, das Auto voller Kinder. Wenn man sich vorstellt, Einschlafen und da war was passiert, man kann nicht dran denken. Wer weiß, was für eine Vorschriften, dass ich alle missachtet habe. Aber dennoch bin ich da ganz gut hingekommen, irgendwie war ich getragen. Und auch die Veranstaltung war wirklich toll für die Kinder und war auch für mich toll. Ich habe rausgeschöpft und nachher ist mir viel besser gegangen. Es war sicher zu viel und sicher meiner Frau und meiner Familie zu viel aufgebürdet. Aber ich habe auch noch Gottes Gnade erfahren. Wir, meine Frau und ich, wir haben nie gerechnet in unserem Leben, so nach dem Motto, gehen wir von irgendwas 10, kriegen wir 100. Ich meine nicht, dass es so ist, dass Gott das machen kann. Aber wir haben nie gerechnet. Es ist alles Gnade. Unser Problem ist vielleicht, dass wir Gott nicht genügend Raum zum Wirken geben und auf seine Gnade vertrauen. Und heute möchte ich auch ansprechen, was für Gnade das für uns war, wie unsere Kinder kleiner waren. Wo es da in der Jugendarbeit dabei sein haben dürfen. Und auch vor allem bei den Ranger. Also, wenn wir als Eltern alles aufgewendet hätten, wenn wir auf alles verzichtet hätten, sozusagen Zeit, und uns versucht hätten, mit den Kindern so zu engagieren, da hinfahren, hat ja eh viel gemacht, gell? Aber einfach diese Dinge selber in die Hand nehmen, ohne diese Gruppen, die da gewesen sind, wir hätten das nicht schaffen können, in keinster Weise. Die Kinder sind dadurch irgendwie selbstständig geworden, selbstbewusst geworden, sie sind in ferne Länder gereist, haben es reisen dürfen, das hätten wir uns nie leisten können. Und sie haben Teamgeist gelernt, Zusammenhalt, Fertigkeiten erlangt und viel Freude gehabt. Also, da kann ich nur Danke sagen. Vor allem bei Micky. wenn ich so zurückdenke, was man früher gemacht hat, wie die Kinder klar waren, man ist zur Veranstaltung gefahren, zu Daniel Kallach ist man gefahren nach München zu irgendwelche Gemeinden und hat sich einfach erkundigt, man hat geschaut, was für einen Weg gibt es und man hat sich irre engagiert irgendwie, ohne wirklich darüber nachzudenken, abzuwägen, ist jetzt das für uns gut oder nicht, haben einfach geglaubt, dass es gut ist und haben es einfach so gemacht, dass nicht nur wir, andere Leute auch können, dass ihr falsch versteht. Aber wir waren halt auch dabei. Aber oder wir sind zu Männerkonferenzen gefahren, haben wirklich wichtige Dinge angebracht. Und es war toll irgendwie. So hätte ich heißen, dass es früher keine Probleme nicht gegeben hat. Gell? Und heutzutage, ich meine, wenn es halt um einen Männerausflug geht oder irgendwas, es ist fast wurscht, was, von was man redet, wir haben keine Zeit mehr. Es hat niemand mehr Zeit. Es droht wirklich so zum Sein, dass uns die Zeit auffrisst. Dass wir immer weniger Chancen zum Ausrichten haben, immer weniger Zeit, uns einzubringen. Du bringst so schlecht ein paar Leidsam heutzutage. Mein Fleisch sagt mir eindeutig, jawohl, so ist es. Die Zeit hat sich geändert, es ist anders, wir haben keine Zeit mehr, zu viel gefordert, zu viel dieses und jenes, es geht nicht mehr. Aber ich sage euch eins, der Geist und das Herz sagt ganz was anderes. Es ist zwar Realität, dass so ist, aber es ist nicht wirklich die Wahrheit. Wenn ich so zurückschaue und im Nachhinein muss ich nur feststellen, dass Gott immer gnädig war und dass im Leben so viele Dinge einfach mal irgendwie gelaufen sind, dass man selber gar nichts dazu hat können. Gott hat uns einfach auch geschützt. Sicher haben wir Gott oft nicht wirken lassen oder lassen heute nicht so wirken. Ich weiß, das ist aus meinen Worten heute her, ich sage das immer wieder. Weil ich wirklich glaube, dass an uns liegt, auch an mir selber. Wenn ich bedenke, wer mich für die Predigt halt, vorbereitet habe, ich habe eigentlich keine Zeit gehabt. Eigentlich überhaupt keine Zeit. Und dennoch habe ich zugesagt und habe mich dem ausgesetzt. Und ich sage, Hans, also ein ruhiges Wochenende, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Obwohl ich eigentlich was mitgenommen habe, für das, wo ich überhaupt keine Zeit gehabt habe. Ich weiß jetzt nicht, wenn mir nächste Woche das gelingt, was ich eigentlich machen hätte wollen. Aber es ist total ruhig, bin total entspannt eigentlich. Und das ist das, was einfach die Gnade ist bei Gott. Es ist Gnade. Und da ist einfach wichtig, dass mir jemand an erster Stelle setzt. Früher, die Leute, die mich kennen, wissen, wenn ich irgendwo ein Auto mit einem Fischaufkleber gesehen habe, der war nichts. Nein, wenn man in Bayern sagt, den habe ich aufgebracht. Einmal war ich mit dem Radl unterwegs, ein Philipp hinten drauf. Und es war so in der Simse-Gegend hinten. Und dann fahr der Golf vorbei mit einem Fisch hinten drauf. Den sind wir nachgefahren. Der war nicht schnell ruhig, sondern nachgefahren. Und dann im Hof ist er gestanden, da steigt er aus dem Auto, also ein weltfremder Mensch, Autonummer Ostdeutschland. Und dann steht er so da und sage ich, grüß Gott, sagt er, Sie haben einen Fischaufkleber hinten drauf. Ja, sagt der Fischli, er schaut mich ganz zweifelhaft an. Ja, dann haben wir eine Gemeinde eingeladen und gesagt, dass wir Christen sind und so irgendwie. Sagt er, ich bin Christ seit vielen Jahren, aber jetzt habe ich studiert, mal da und mal da und mal da. Ich habe eigentlich Gott vergessen, hat er gesagt. Na, Aufkleber habe ich drauf, ich habe eigentlich Gott vergessen. Aber heute, sagt er, fahre ich auf der Autobahn, da und da, weiß nicht mehr wo, gar nicht so weit weg. Und dann kommen wir in Gedanken, so mag ich nicht weitermachen, ich möchte wieder zu Jesus. Und jetzt stehst du da, sagt er. Können Sie sich das vorstellen? Das war der Jan. Ich habe schon mal verzeiht, nicht der Jan, sondern der Jan, der das Kreuz gemacht hat. Der Jan ist dann wieder nach Stuttgart gegangen oder so. Der Jan Eckhardt ist dann in die Gemeinde gekommen sofort und es war wirklich eigentlich ganz toll. Naja, und jetzt kannst du ja sagen, der Hans verzeiht immer alte Geschichten und das stimmt in einer gewissen Weise auch. Aber im Laufe der Zeit hat sich das einfach geändert. Irgendwie habe ich mich enttäuscht gefühlt, auch von Christen. Irgendwie bin ich kein Auto mehr nachgefahren. Es war mir wurscht, aber irgendwie gedacht, wenn mein Fischaufkleber vorbeifährt, naja, schau mal, was wird das für einer sein? Keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin einfach entmutigt worden im Laufe der Zeit. Enttäuscht. Nicht mehr so auf die Leute zugegangen. Sicher, wenn ich jetzt ganz bibeltreu und da ich sage, Herr Hans, du darfst nicht auf Menschen schauen, du musst auf den Herrn schauen. Und glaubt mir, das weiß ich. Und dennoch kann man sich runterziehen lassen von irgendwelchen Dingen. Natürlich ist es nicht richtig, natürlich ist es mein Fehler. Aber man verliert manchmal durch irgendwelche Dinge an Mut und Kraft. Und ich weiß nicht, aber irgendwie empfinde ich, dass nicht nur ich lauer geworden bin in der letzten Zeit und vielleicht auch noch andere, dass man sich vielleicht vom Zeitgeist anstecken hat lassen. Hoffentlich täusche ich mich da. Manchmal müssen wir uns mit Fragen auseinandersetzen, die nicht wert haben, dass man eigentlich drüber redet, und das Wichtigste vom Glauben, für das haben wir keine Zeit. Möchtest du mal die nächste Bibelstelle aufblenden? Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das kommt aus der Offenbarung von der siebten Gemeinde, was jeder. Naja, vielleicht bin ich schon lauwarm. Aber ehrlich gesagt, lauwarm werden, das hasse ich. Das mag ich überhaupt nicht, das scheiche ich. Das möchte ich nicht. Aber gerade beim Vorbereiten auf die Predigt habe ich wieder gemerkt, dass das Feuer in mir, das früher so richtig gelodert hat, nicht erloschen ist. Sondern aber noch brennt. Und am Freitag, stellt euch vor, so weit die Geschichte vom Jan erzählt, und wie entmutigt das ich war, und dass ich keine Fischaufkleber mehr angehalten habe, am Freitag fahre ich wieder mit dem Radl. Vielleicht 3 Kilometer weg von damals. Dann muss ich so eine Seitenstraße überqueren, und dann kommt da so ein Kleinwagen auf der rechten Seite nachher. Da schaue ich so durch meine Radlfahrerbrillen raus, und einen Fischaufkleber hinten drauf. Denke mir, was wird der machen? Schneidet mir der jetzt raus oder lässt er mich fahren? Der bleibt stehen mitten in der Straße und lässt mich da vorbeifahren. Ich hau sofort die Bremsreihe hinten, drehe wieder um, fahre hier, mache das Fenster auf. Denke mir, den sprichst du jetzt wieder an. Ich habe irgendwie wieder richtig Feuer gefahren, gell, die Situation. Predigt vorbereiten und dann Radl fahren und einen Fischaufkleber. Und, naja, brauche ich gar nichts sagen. Dann sagt er zu mir, seid ihr Christen? Ich sage, ja. Geht zu einer Gemeinde? Jetzt nach Rosenheim gehe, sage ich, ja. Sage ich, wo kommst du denn her? Aus Obing. Überlege, Obing. Direkt aus, ja, so aus der Gegend von Obing. Ja, sage ich, da kommt zu uns auch jemand, die haben aus Orthofen. Und dann sagt er, da kenne ich heute die Merili. Die Merili ist heute nicht da, aber ist immer bei uns Merili Bayer. Marili. Okay, Marili. Naja, mit den Frauennamen habe ich es nicht so. Also. Okay. Auf alle Fälle, war das Kind. Ich weiß nicht, was aus dem Mann jetzt wird. Vielleicht habe ich ihn ermutigt, er hat mich auf alle Fälle ermutigt. Ich habe echt richtig Freude gehabt nachher, wenn ich gedacht habe, jetzt hast du so entmutigen lassen, und Gott ist groß. Jetzt ist auf einmal wieder da und sogar auf dem Fischaufkleber, lass dich weiterfahren und ist Christ und Kind, die Marille. Ja, so war ich gar nicht mehr so fett zum Sagen. Aber damals auf alle Fälle, also da letzten Freitag habe ich wirklich richtig schmunzeln müssen. Der Herr ist mir wirklich begegnet, hat mir wieder Mut gegeben, auch für heute. Der Herr ist groß und seine Güte währet ewig, haben wir schon oft gesungen. Und so ist es einfach auch. Und ich bin sicher, wir sollen uns nicht vom Zeitgeist unseres Mut und unseres Glaubens berauben lassen. Das sollen wir nicht machen, sollen wir wirklich aufpassen. Wenn wir als Christen immer mehr der Welt gleich werden, dann sind wir verloren. Denn unsere Kraft ist in dem Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Man möchte jeden von uns bitten, einfach tief in seinem Herzen nachzuschauen, wie es bei ihm so verhält mit Mut, mit Vorwärtsgehen, mit sich entmutigen lassen. Es ist eine ganz persönliche Sache zwischen jedem Einzelnen und seinem Heiland und Herrn. Vielleicht muss der eine oder andere von uns oder wir alle radikal umkehren. Vielleicht darf man nicht so viel auf uns selber schauen, nicht so viel auf uns selber zentrieren. Wenn die Werbung macht uns vor, ich liebe es, ihr wisst es ja. Im Praktischen heißt es, zum Herrn zum Gehen und gegebenenfalls um Verzeihung bitten. Und ich möchte euch ermutigen, lasst uns gemeinsam mit dem Herrn vorwärts gehen. Niemals stehen bleiben. Wenn es auch oftmals nicht so ausschaut, aber die Welt liegt hinter uns und das Kreuz steht vor uns. Dankeschön.